Ja, guten Tag zusammen. Ich eigentlich wollte ich gar nichts machen zu der Konferenz. Der Stefan hat mich dann gefragt, ob ich doch ein Thema machen will. Ich wollte eigentlich eine ziemlich entspannte Konferenz haben. Und jetzt war es doch ziemlich stressig dann am Ende noch. Und ich habe auch nicht wirklich gewusst, was ich damit anfangen soll mit dem Thema, weil, ja klar, hat man schon gelesen vom ersten und letzten Adam, aber wirklich Gedanken gemacht hat man sich darüber auch noch nicht. Und vielleicht geht es ja einigen so. Ja, die Stellen kennt man, aber was bedeutet das wirklich, dass, muss ich das mal überlegen, dass Jesus mit Adam gleichgesetzt wird, zumindest sprachlich wird er so benannt. Also Adam ist ja eigentlich jemand, der für uns eigentlich der hat total versagt für uns eigentlich, ja. Hat alles falsch gemacht, was man sich vorstellen kann und hat im Grunde das, worin wir jetzt leben, eigentlich verursacht. Ja, die Ferne von Gott und alles andere, was wir eigentlich wiedererlangen wollen. Und trotzdem wird der Jesus, auf den wir uns verlassen, mit dem Adam gleichgesetzt, in irgendeiner Art und Weise. Und da muss man sich einfach die Frage stellen, warum? Warum wird das so gemacht? Warum macht die Bibel das? Warum machen die Apostel das? Das kann man jetzt dann später Schlüsse draus ziehen. Vielleicht auch jeder für sich selber. Ich gebe da ein paar Hinweise dann drauf, wie ich darüber denke. Aber genau. Und die Bibel selber, das ist vielleicht auch noch ein Problem. Die hat jetzt keine Anzahl von riesigen Versen über den ersten und letzten Adam. Das sind zwei Verse. Einen sieht man jetzt hier. Das ist der 1. Korinther 15. Da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Und denn wie in Adam alle sterben, so in Christus alle lebendig gemacht. Und der zweite Vers. Der zweite Vers, der ist, da kommt dann wirklich raus, dass es um den ersten und letzten Adam geht. Und damit ist Jesus dann auch gemeint im Kontext. Genau. Und das wollen wir dann eigentlich auch betrachten. Ich versuche das ganze Thema direkt an der Bibel zu lassen. Ich benutze recht wenig von außerhalb, eigentlich fast gar nichts. Ich benutze fast nur Bibelverse, um einfach zu zeigen, den Unterschied zwischen Jesus und Adam. So ist es aufgebaut. Ich werde jetzt erstmal Adam vorstellen, aber wir sehen gleich, was da an Themen auf uns zukommt. Genau. Zuallererst ist vielleicht auch noch interessant zu schauen, was Adam überhaupt bedeutet. Viele wissen das vielleicht auch. Das Wort Adam könnte man als Erdling übersetzen oder auch aus dem Staub heraus, ja, Hebräisch Afar oder auf Haut und Oberfläche. Heute Morgen habe ich noch was gefunden. Es wird teilweise auch übersetzt mit roter Erde. Das ist eine zweite Übersetzung. Oder Röte, was eben dann auch auf die Hautfarbe vielleicht zurückzuführen wäre von den Menschen damals. Aber allgemein anerkannt ist eigentlich die Bedeutung Mensch. Ja, so im Großen und Ganzen. Also hier wird Jesus dann auch mit Mensch betitelt, der zweite Mensch. Da werden wir später dann auch nochmal dazu kommen. Dann habe ich mich selber gefragt, warum, habe ja vorhin schon mal aufgeworfen die Frage, warum wird Jesus mit Adam gleichgesetzt? Es gibt so viele große Menschen, die uns in der Bibel vorgestellt werden. Mose kennt jeder, also eigentlich kennen wir die alle. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, heißt es. Elia spielt später auch noch eine Rolle. Johannes der Täufer. Warum gerade mit Adam? Ja, wäre doch viel naheliegender, Jesus vielleicht mit Elia gleichzusetzen. Elia, sein Nachfolger Elisa, die haben auch Leute auferweckt aus den Toten. Wäre doch eigentlich viel naheliegender. Das wäre viel glorreicher oder viel schöner eigentlich, die damit gleichzusetzen, anstatt mit so einem, ich nenne es mal, Versager wie Adam, ja, der den Fehler begangen hat für uns. Und doch macht es die Bibel. Genau, und worum geht es hier jetzt? Ich stelle mal kurz die Themen vor. Die wurden mir eigentlich auch fast so vorgegeben, die habe ich einfach übernommen. Adam, wozu hat Gott den Menschen gemacht? Das ist auch sehr interessant. Die Folgen und Bedeutungen von dem, was im Garten Eden passiert ist und eine Gegenüberstellung von dem, was Jesus dazu macht. Und dann eben Schlussfolgerungen nochmal herausgetrennt. Nicht im Gegensatz quasi von Adam zu Jesus, sondern einfach, was dann in Zukunft aus Jesu tun folgen wird. Also so ist das Ganze auch aufgebaut, dass ihr eigentlich gar nicht in eure Bibel reinschauen müsst, wenn ihr nicht unbedingt wollt. Ich habe links die Aussage, erster Mensch, dann den Vers dazu und den Vers quasi rechts nochmal dran stehen, dass man einfach sich voll darauf konzentrieren kann. Das fand ich eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Und dann habe ich oft oder eigentlich fast immer hervorgehoben, was mir dann zu der Aussage am wichtigsten war. Ja, eigentlich kann man den ganzen Vers immer betrachten, aber der erste Mensch, sehen wir einfach, dass Gott ihn nach seinem Bild geschaffen hat. Nach seinem Bild kommt später auch nochmal. Und vor allem wichtig in zeitlicher Reihenfolge ist er der erste Mensch. Jesus selber wird auch der erste Mensch bezeichnet, kommen wir später auch noch dazu. Aber in zeitlicher Reihenfolge, nach allem anderen allerdings. Ja, also erst alles andere, die Erde, alles andere, die Fische, die Vögel, die Tiere, alles andere, die Pflanzen und dann kommt der Mensch. Aber erst der erste Mensch wird uns vorgestellt. Und ja, es gibt einige, die zweifeln den Schöpfungsbericht so an und sagen, es wäre eventuell symbolisch, hört man immer wieder. Und es wäre stellvertretend eben für uns Menschen so dargestellt, weil ja Adam eben Mensch bedeutet und Eva irgendwas in Richtung Leben oder die Lebengebende oder sowas. Aber für mich ist der authentisch und auch richtig so, weil es einfach Gott so berichten hat lassen. Ja, also Adam als erster Mensch in der zeitlichen Reihenfolge. Und jetzt haben wir nochmal im Bild Gottes. Was bedeutet das? Da gibt es auch viel Diskussionen drüber. Wenn Gott sagt, lasst sie nach unserem Bild machen oder nach ja in unserem Bild machen, da kann man sehr viel Verschiedenes drunter verstehen. Da muss man vielleicht auch einfach mal schauen, im Kontrast zu den Tieren, die nicht im Bild Gottes waren. Was hat Adam anderes als die Tiere? Vielleicht geht es da nicht unbedingt um die Erscheinung, weil viele sagen dann immer, ja, sehen wir jetzt aus wie Gott? Hat Gott einen Körper? Ja, also ein bisschen komische Frage an sich, aber worin unterscheidet es sich oder wo sind wir ihm gleich? Also ich gehe da eigentlich so ran, dass wir einen Geist haben, mit dem wir denken können und Gott ist Geist. Wir können selber Entscheidungen treffen. Ja, das ist auch unterschiedlich zu den Tieren. Also immer im Kontrast vielleicht zu den Tieren sehen, das war mir hilfreich. Und später heißt es dann auch noch im 1. Mose 3, 22, der kommt später auch noch, als der Sündenfall schon passiert ist, sagt Gott zum Beispiel auch, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Und da geht es aber allerdings nur um das Erkennen von Gut und Böse. Also da muss man ein bisschen differenzieren, was im Bilde bedeutet. Ja, also kann man nicht einfach sagen, das ist ein perfektes Abbild, wir sehen aus wie Gott, sondern da muss man ganz genau drauf gucken, um was es hier geht. Und dann, woraus ist der Mensch gemacht? Ja, die Bibel berichtet uns, dass Gott uns von Staub und von Erde erschaffen hat und dass dann sein Odem, sein Lebensodem uns zum Leben erweckt hat und wir dann lebendig geworden sind. Ja, oder der Mensch an sich lebendig wird durch Gott. Also das Wichtige hier, dass wir aus Staub sind. Jetzt das sehr Interessante, was mir lange Zeit auch gar nicht bewusst war, wozu? Ja, was ist unser Sinn? Warum hat Gott uns erschaffen? Die Bibel sagt uns als allererstes, also es gibt Menschen, die sagen, ja, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, dass Gott jemand hat, mit dem man reden kann, dass Gott jemand lieben kann. Ja, mag vielleicht irgendwo alles richtig sein, aber das ist nicht das, was uns die Bibel als erstes gibt. Sie gibt uns, dass wir herrschen sollen. Und zwar herrschen über die Fische, über die Vögel, einfach über die ganze Erde. Und ich würde hier herrschen, nicht als beherrschen, sondern als verwalten. Ja, die Verwalter für Gott, an Gottes Statt. Ja, später kommt dann auch noch, dass wir eben die Erde bewohnbar machen sollen. Aber da sieht man einfach, worum es geht. Ja, wir sollen auf der Erde leben und sie uns untertan machen. Ja, sie soll uns dienen. Zweiter Vers kommt genau das. Wir sollen sie uns untertan machen. Ja, sie verwalten. Fand ich interessant, als ich das selber mal entdeckt habe, dass es gar nicht darum, also worum es wirklich geht eigentlich, ja, was unser Sinn ist. Sicherlich in zweiter Instanz auch, dass wir Gott ehren sollen dadurch, ja, durch die Verwaltung und ihm wie man die Ehre geben soll. Aber das ist wirklich der erste Grund, der angegeben wird, warum wir hier auf der Erde sind. Fand ich damals sehr interessant. Genau, und jetzt kommt zur Gegenüberstellung, so habe ich das eigentlich mit allen drei Themen gemacht. Das ist jetzt Jesus. Ja, über ihn wird behauptet oder gesagt, dass er der letzte Adam und der zweite Mensch ist. Was bedeutet das jetzt? Ich habe jetzt hier, er ist der Erstling der Entschlafenen. Ja, er wird als erster der Entschlafenen, der wieder auferweckt worden ist, wird er schon mal bezeichnet. Er ist quasi der Erste aus den Toten. Ja. Es sind vorher auch schon Leute gestorben, Lazarus, die wieder auferweckt wurden von Jesus und auch früher schon von Elia und Elisa. Aber er ist der Erste, der in dort hineingeht, wo wir dann auch irgendwann hingehen würden. Also Lazarus ist ja auch irgendwann wieder gestorben. Ja. Er ist jetzt wirklich ins ewige Leben und hat das angezogen, diesen Körper bekommen, diesen Auferstehungsleib, den wir hoffentlich auch bekommen. Deswegen wird er hier Erstling der Entschlafenen genannt. Dann, also man sieht vielleicht, ich habe immer die Verse angegeben, klein, ist recht einfach aufgebaut und die werden beleuchtet quasi, hervorgehoben, welcher jetzt dann rechts steht. Und hier steht jetzt, der erste Mensch ist von der Erde, das ist Adam, und der zweite vom Himmel. Ja. Vom Himmel muss man auch ein bisschen vorsichtig bleiben, es gibt da verschiedene Meinungen dazu, was vom Himmel bedeutet. Aber da kommen wir vielleicht später auch noch dazu. Sein Ursprung ist auf jeden Fall, ja, sehen wir gleich. Haben wir noch Kolosser 1,18, der nämlich sagt, dass er der Erstgeborene aus den Toten ist, weil und dass er deswegen eben in allem den Vorrang haben soll, obwohl er zeitlich erst sehr viel später als Adam kommt. Ja. Er ist eigentlich nicht der Erstgeborene in dem Sinne. Er ist der Erstgeborene ab einer gewissen Zeit für ein gewisses Reich, könnte man sagen. Und dann habe ich auf meiner Nachforschung noch was Interessantes gefunden. Ich habe das zwar immer vermutet und auch teilweise in der Bibel schon gelesen, aber im Alten Testament gab es die Möglichkeit, das Erstgeburtsrecht also nicht dem ersten Sohn unbedingt zu geben, sondern dem zweiten oder dem dritten. Gibt es Beispiele dafür, zum Beispiel Ruben in 1. Chronike 5,1, der hat Hurerei betrieben und dann hat sein Vater gesagt, du bekommst nicht das Erstgeburtsrecht, ich gebe das weiter, weil du Sünde betrieben hast. Du bist nicht würdig, das Erstgeburtsrecht zu haben. Und das finde ich auch ein gutes Bild auf Jesus. Ja. Adam hätte eigentlich das Erstgeburtsrecht. Er hätte eigentlich das erben sollen, die Erde. Ja. Aber Jesus, also Adam hat ja gesündigt und Jesus tut es nicht. So könnte man sagen, finde ich ein gutes Bild, dass er das Erstgeburtsrecht übertragen bekommen hat. Dass er das erben soll, was eigentlich für Adam gedacht war. Für uns Menschen dann. Also gibt es noch ein Beispiel, das kennt eigentlich jeder. Salomo war nicht der Erstgeborene und hat trotzdem die Königsherrschaft bekommen. Normalerweise war der Nächste in Linie der König. Ja, also der erstgeborene Sohn. Salomo war nicht der Erstgeborene. Ja, und er hat es sogar von Gott direkt selber bekommen. Also Gott kann da auch Ausnahmen machen und macht auch diese Ausnahmen und macht es dann auch so, wie er es für richtig hält. Genau, und Jesus wird der Erstgeborene genannt, nicht zeitlich, aber eben in Rang. Das ist, denke ich, dass es so ist, dass er in Rang den Rang bekommen hat, der über allem steht. Ja. Sehen wir nachher auch noch warum. Und von ihm heißt es auch, dass er das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Ja, auch genau wie Adam eigentlich im Bild Gottes, genauso wie wir. Ja. Wir sind auch im Bild Gottes. Ja. Und trotzdem sind wir so verschieden von Gott eigentlich, ja, in unserem Tun. Und ich habe das Wort dann auch nachgeschlagen, dieses Ebenbild oder Bild Gottes, das heißt dann eigentlich eine Darstellung oder eine Projektion von dem das Bild gemacht ist. Ja. Er stellt uns quasi das dar, was Gott ist oder wie Gott ist. Er ist nicht Gott deswegen. Ja, das wäre eine perfekte Kopie, aber ein Bild ist nie das, was ein Bild von etwas ist, nie das Original. Ja. Und dann, woraus, es kommt ein zweiter Vers, genau, wo man sieht, dass eben Jesus Bild, im Bild Gottes gemacht ist. Dann, woraus ist er gemacht? Da gibt es schon den ersten gravierenden Unterschied zu Adam und zu uns. Er ist nämlich mit Hilfe des Heiligen Geistes gezeugt. Und das ist ein signifikanter Unterschied zu uns, weil da nämlich Gott am Werk war. In welcher Form auch immer, wird uns so nicht berichtet. Es heißt eigentlich nur, dass er deswegen heilig ist. Und heilig, habe ich auch schon Vorträge gehalten, das heißt eigentlich herausgerufen oder herausgestellt, ja, von allem. Er ist quasi von diesem Sündigen möglicherweise abgetrennt und war deshalb, ihm war es deshalb möglich, eben so unsündig zu sein. Ja. Also Heiliger Geist ist hier mit drin und bei uns ist es nicht so. Zumindest noch nicht. Und wozu ist Jesus gekommen? Das wissen wir eigentlich fast alle. Nur ein Detail, das habe ich auch sehr spät erfahren. Er soll den Thron seines Vaters Davids bekommen. Das hört man in den Kirchen eigentlich normalerweise nicht so arg. Da heißt es halt, er kommt wieder und wird alle in den Himmel oder sonst irgendwas. Aber er soll den Thron seines Vaters Davids bekommen und herrschen bis in Ewigkeit. Das ist ein sehr interessantes Detail, weil der Thron auf der Erde ist. Er ist nicht im Himmel, er ist auf der Erde. Und wenn er den bekommen soll, dann wird er auch auf der Erde herrschen. Das sehen wir später noch in den Schlussfolgerungen. Sehr interessant. Und er soll zumindest zu Lebzeiten die Botschaft vom Reich Gottes verkündigen. Da haben wir in der Konferenz auch schon eine Gewichtung gesehen, dass es manchen sehr wichtig geworden ist, die Verkündigung vom Reich Gottes, weil sie einfach, sie nimmt einen Riesenteil von Jesu Leben ein, ja, von den drei, oder besser gesagt von seinem Wirken, von den 3 Jahren, nimmt es eigentlich mindestens 2 Drittel ein, kriegt man so den Eindruck. Ja. Also von seinem Tod berichtet er nicht so oft wie vom Reich Gottes. Also ist für uns vielleicht auch nochmal was Wichtiges, dass wir da den Fokus drauf legen. Und zuletzt dann eben, dass er leiden muss und aus den Toten auferstehen. Das ist ja für uns noch ein wichtiger Punkt, weil das für uns das ewige Leben bedeutet oder bedeuten kann. Was ist das für eine Textstelle? Ach so, genau. Ja, das ist jetzt das, was das Bild nicht hergibt. Du kannst die Textstellen aber auch nachher noch von mir haben, das ist kein Problem, Dieter. Ja. Genau. Und dann habe ich das alles nochmal gegenübergestellt, finde ich eigentlich auch ganz nützlich, dass man sieht, dass es wirklich Verbindungen gibt zwischen Adam und Jesus, die man eigentlich so auf Anhieb nicht sieht und die auch natürlich sich unterscheiden in dem, wie sie dann ausgelegt werden oder wie sie dann sind. Ja. Er, von Jesus, er ist zweiter Mensch, aber doch erster Mensch von dem neuen Menschen. Ja, er ist die erste Kreation des neuen Menschen. Und im Rang ist er in Adam weit voraus, obwohl er später geboren ist. Sind beide im Bild Gottes. Bei Jesus unterscheidet sich, wie wir es hatten, dass der Heilige Geist mit dabei war. Adam ist nur aus Erde gebildet und bei Jesus war Gottes Geist mit dabei. Natürlich ist er deswegen, er konnte sterben, er war Mensch. Er war trotzdem aus demselben Material wie wir, nur hatte er den Zusatz vom Heiligen Geist. Und eben, sehr interessant, Adam sollte herrschen. Da steht jetzt nicht wie lange, das wird uns nicht gesagt, aber bei Jesus zur ewigen Herrschaft. Also die Parallelen sind auf alle Fälle da und deswegen ja, schauen wir einfach noch weiter, ob das richtig ist von den Aposteln, Jesus Adam zu nennen. Zweites wäre Folgen und Bedeutungen. Da geht es dann in den Garten Eden und eben das, was Jesus dann im Gegenzug macht. Also Gott gibt wie immer den Rahmen in allen Dingen. Nur hier schauen wir uns das mal an. Er sagt zu Mose und demzufolge auch zu Eva, dass sie von allen Bäumen essen dürfen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen dürfen sie nicht essen und die Folge davon haben wir auch, sonst müssen sie sterben. Interessant finde ich vielleicht in dem Zusammenhang, ist mir aufgefallen, dass es keine Begrenzung für den Baum des Lebens gibt. Ja, also in dem Moment, in dem man das sagt, gibt es nur dieses eine Gebot. Baum der Erkenntnis dürft ihr nicht essen. Vom Baum des Lebens ist nicht die Rede. Also wir wissen nicht, ob sie essen durften, aber rein theoretisch ist es das einzige Gebot, was wir wissen. Also eigentlich durften sie davon essen, was auch immer das bedeutet. Ob sie immer wieder davon essen mussten, dass sie am Leben blieben, oder ob das eine einmalige Sache war, wissen wir nicht. Ich fand es nur interessant, dass es nicht erwähnt wird, weil eigentlich hätte es ja mit erwähnt werden können, oder? Von den beiden Bäumen nicht essen, weil später wird er ja verboten, dass sie nicht davon essen dürfen. Ja, dann werden sie ausgeschlossen. Das sehen wir auch gleich. Dann kommt die Versuchung durch die Schlange und ja, sie versucht, das kennen wir alle, versucht die Eva. Sie macht, sie stellt ein bisschen eine andere Frage. Sie sagt, dass Gott gesagt hätte, sie dürfen von allen Bäumen nicht essen. Es unterscheidet sich ein bisschen von dem, was Gott gesagt hat. Weiß jetzt nicht, inwieweit das wichtig ist für die Eva. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall fragt sie anders, als Gott es geboten hat. Und dann geht's, die Versuchung geht ja weiter. Sie sagt dann, dass sie widerspricht eigentlich Gott, ja, dass sie nicht sterben werden. Sie möchte alles widerlegen, was Gott sagt, und möchte Gott oder stellt Gott eigentlich schlecht dar. Gott weiß das, sagt sie, dass ihr sein werdet wie Gott und erkennend Gutes und Böses. Ja, also hier finde ich auch wieder interessant, sein wie Gott wäre Gutes und Böses erkennen. Und deswegen sind wir aber noch nicht Geist in dem Moment. Adam wird kein Geist. Und Adam wird aber auch nicht zu Gott. Ja, also dieses Sein wie Gott kann man hier vielleicht sehen, dass es nicht allumfassend ist. Ja, nicht auf das Wesen an sich Sein wie Gott, sondern hier ist es wirklich nur gleichgesetzt mit Gutem und Bösem. Sein wie Gott. Dann kommt der Sündenfall. Die Eva hat sich überreden lassen, die fand es ganz toll, da von dem Baum zu essen, ja, von dem einen Baum, gab auch ihrem Mann, und dann wurden sie wie Gott. Ja, sie erkannten Dinge, die sie vorher nicht gesehen haben. Hier heißt es jetzt, dass sie erkannten, dass sie nackt waren, sicher auch noch viele andere Dinge, ja, die sie in dem Zuge erkennen konnten, die Gott eigentlich für sie, was sie schonen wollte, so sehe ich es eigentlich. Ja, Gott wollte sie eigentlich vor diesen Erkenntnissen schonen. Ja. Und trotzdem haben sie es jetzt getan. Und wichtig für uns ist vielleicht auch noch, sagen ja viele, hey, ich habe ja nicht wie Adam gehandelt, ja, oder wie Eva. Ich mache das nicht. Ja, ich hätte es damals anders gemacht. Hört man im Gespräch immer wieder. Aber die Bibel sagt, dass das keine Rolle spielt. Hier heißt es jetzt zwar von Adam bis auf Mose, aber die hatten die Sünde ja nicht getan. Ja, die hatten diesen Apfel, oder ja, wird immer mehr Apfel gleichgesetzt, ist auch kein Apfel, diese Frucht an sich nicht gegessen. Und doch sagt die Bibel eigentlich, wir hätten genauso gehandelt. Ja, wenn man den Kontext betrachtet, sagt die Bibel, wir sind genauso schuldig, weil wir nicht anders gehandelt hätten. Und deswegen leiden wir auch darunter, unter der Folge, die der Sündenfall gebracht hat. Die direkten Folgen der Verfehlung sind, also die direkten Folgen im Garten, muss man sagen, ja, die Schlange kriegt eins auf eine übergezogen, sage ich mal, ja. Sie bekommt eine Prophezeiung. Gut, sie soll auf den Bauch kriechen, vielleicht war es vorher anders, das wissen wir nicht. Allerdings, der untere Teil ist eigentlich viel wichtiger, das ist die Prophezeiung, die sich dann in Jesus erfüllt hat. Ja. Jesus, wird der Schlange den Kopf zertreten. Und sie wird ihm die Ferse, hier heißt es zermalmen oder in die Ferse stechen, gibt es auch. Und es ist eigentlich die Prophezeiung, die erste Prophezeiung auf Jesus hin. Ja, und sie erfüllt sich mit Jesus. Es gibt keinen anderen, wir hatten die Diskussion gestern, es gibt niemand anderen, auf den es zutrifft. Es gibt niemand anderen, an dem der Teufel so interessiert war wie an Jesus. Ja, und es gibt eigentlich von niemand, der den Teufel so geschädigt hat oder so eigentlich außer Kraft gesetzt hat wie Jesus. Es gibt niemand. Es kann nur auf ihn gedeutet sein. Ja. Und dieses Zermalmen von der Ferse, das ist, wird allgemein als die Kreuzigung. Das ist ein kurzzeitiges in die Ferse stechen oder Ferse zermalmen, was aber nicht von Dauer ist. Und aber Jesus wird der Schlange denn, oder hat, wird natürlich noch, was noch in Zukunft aussteht, aber eigentlich hat er ihr schon den Kopf zermalmt. Ja. Steht allerdings noch aus, die Auswirkung dessen. Und zur Frau hat er auch was gesagt, dass sie eben mit Schmerzen gebären soll und dem Mann nach dem Mann Verlangen haben soll. Das scheint die Strafe zu sein für die Frau. Die spielt jetzt hier für uns nicht so eine große Rolle. Ich habe es jetzt einfach aufgeführt, weil es eine direkte Folge davon ist. Und zum Mann, er muss deswegen halt, also der Erdboden ist verflucht, ist vielleicht auch noch was Interessantes, dass die Erde davon nicht verschont geblieben ist, von den Folgen der Sünde. Und mit Mühsal, das kennen wir alle, ja, tagtäglich arbeiten, wir haben es noch relativ gut, aber ja, wir müssen uns mit Mühe alles erarbeiten und dann davon uns ernähren. Das scheint vorher auch anders gewesen zu sein. Und vor allem die Türe zum Paradies wird verschlossen. Ja, hier sehen wir es jetzt nochmal. Gott sagt selber, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Und es betrifft hier aber nur das Gute und Böse erkennen. Ja. Nicht im Wesen uns, da nehme ich jetzt ich persönlich die Engel mit rein, die vorher schon erschaffen wurden, sind ja auch Geisteswesen und Gott ist ein Geisteswesen. Wir werden deswegen nicht zu Geisteswesen. Wir erkennen Gutes und Böses. Und dafür werden wir ausgeschlossen aus dem Garten. Und zusätzlich kommt jetzt das weitere Gebot, oder wir können ja gar nichts dran ändern. Es wird bewacht von zwei Engeln, dem Baum des Lebens. Ja, an den kommen wir nicht mehr ran. Das heißt, da wo möglicherweise Adam und Eva zu der Zeit unsterblich waren oder sehr, sehr, sehr lange gelebt haben, hätten, kam jetzt plötzlich eine Änderung und das Leben wurde begrenzt. Später dann auf 120 Jahre. Ich meine, die ersten haben noch, ich glaube, Methusalem um die 800 Jahre gelebt. Da war die Auswirkung möglicherweise dessen, was vom Paradies her war, noch da. Und Gott hat es aber irgendwann begrenzt, auf 120 Jahre etwa. Genau, und das ist jetzt nur nebenbei, das soll jetzt gar nicht das Thema sein, die Konsequenzen für die Menschheit, hier geht es um Adam und Jesus, aber wir hatten trotzdem auch Konsequenzen für uns, dass eben die Sünde dadurch in die Welt gekommen ist, der Tod dadurch und eben zu allen Menschen durchgedrungen, ja, obwohl wir nicht so gesündigt haben wie Adam, aber weil wir alle sündigen. Ja, wir kennen alle die Stellen, was heißt, wir haben alle nichts Gutes an uns, Otterngift ist unter unseren Zungen, niemand Gutes ist da. Ja, also im Grunde haben wir alle dasselbe begangen. Ja. Das wäre Römer 5, Vers 12, falls es jemand interessiert. Und noch Römer 8, 21, 22. Und hier sehen wir auch, dass die Schöpfung genau das Gleiche erleidet wie wir. Die ist der Vergänglichkeit unterworfen. Und das sehen wir eigentlich tagtäglich. Ja. Die Welt nimmt Schaden von uns, nimmt Schaden allgemein. Ja. Sie wird nicht besser. Es wird einfach nicht besser. Ja, das ist ein Problem. Und ja, es liegt in Geburtswehen und wir wissen, wie es mit der Geburt ist. Irgendwann kommt die Geburt und auf die hoffen wir alle. Ja. Schauen wir mal. Ja, das war jetzt Adam und Eva. Und von Jesus heißt es ganz andere Dinge. Auch da gibt Gott den Rahmen. Er sagt es schon sehr früh, er sagt es, wie wir gesehen haben, schon im ersten Mose. Aber irgendwann wird es konkreter. Im Römer wird ein Jesaja, vom Jesaja zitiert, dass eben die Wurzel Isais, das kann jeder selber herausfinden, damit ist Jesus gemeint, aufstehen wird oder kommen wird und über Nationen herrschen wird. Das ist ein Rahmen, den Gott gibt, oder eine Aussicht, wie es sein soll. Und eben, dass der Christus leiden soll. Also wir beziehen uns nur auf den Christus. weil das hier zum Anschauen steht. Für die Erde hat er noch viel mehr prophezeit und vorausgesagt, Gott. Und hier sehen wir, kann man einen direkten Vergleich ziehen zu einer Versuchung im Garten. Auch Jesus wurde in dem Garten versucht. Wir kennen die Stelle alle. Das ist im Garten Gethsemane. Und das ist eine starke Versuchung. Er wäre gern befreit worden von seinem Schicksal, hat aber widerstanden und hat eben da richtig gehandelt, wo Adam falsch gehandelt hat. Adam wurde versucht, Eva wurde versucht und sie haben es leider nicht geschafft. Jesus bringt das Ganze hier in Ordnung. Er widersteht dem Ganzen und ergibt sich seinem Schicksal. Aber wir sehen, er hatte Angst. Er hat sehr große Probleme in dem Moment gehabt und hätte es am liebsten vermieden. Ja, er hat Gott auch darum gebeten, aber er war am Ende dann doch gehorsam. Matthäus 4, Vers 1, da sehen wir, dass er nicht nur von seinem Schicksal oder von dem, was er machen musste, versucht wird und dass er Probleme damit hatte, sondern er musste auch vom Teufel versucht werden. Selbe Situation wie im Garten Eden. Der Teufel denkt, okay, es ist derjenige da, von dem es heißt, dass er mir den Kopf zertreten wird, ich versuche es einfach auch mal. Ja, wird schon irgendwie hinhauen. Genau, und dann, wir kennen die Szene alle, wird Jesus in die Wüste hinausgetrieben vom Geist und wird dort dann vom Satan versucht. Und Jesus antwortet dreimal grandios. Ja, er macht es dreimal perfekt, richtig und zeigt dadurch eigentlich, dass das, was Adam gemacht hat, nicht sein muss. Also er entgegnet dem Satan eben. Das ist jetzt noch die Szene quasi im Garten, Entschuldigung, dass er eben das tut, was Gott will. Ja, nicht seinen eigenen Willen, nicht das, was Adam gemacht hat. Habe jetzt übersprungen, oder sind wir noch nicht so weit. Er macht nicht das, was er gern getan hätte, so wie Adam und Eva, sondern er tut wirklich den Willen des Vaters. Das ist das Wichtige. Ja. Er legt seinen Willen beiseite und macht genau das. Jetzt kommt dann die Versuchung, genau. Und auch dort bezieht er sich immer auf das, was Gott betrifft. Er legt alles beiseite, was er gern vielleicht getan hätte. Vielleicht hätte er den Satan gern mit seiner Macht, die er gehabt hätte, geschädigt oder wäre einfach gegangen, hätte es bleiben lassen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall macht er genau das Richtige. Er bezieht sich auf alles, bezieht sich vor allem auf die Schrift. Das ist auch sehr interessant. Er antwortet nicht aus sich selber, sondern benutzt die Schrift dafür. Das zeigt vielleicht auch, wie wichtig die Schrift für uns sein kann und ist, wenn Jesus sogar die Schriften benutzt. Ja. Er hätte vielleicht auch ganz andere Sachen sagen können, die er weiß. Genau, wir sollen Gott nicht versuchen. Das sind die drei Versuchungen vom Satan. Und und Gott anbeten allein. Und dann lässt der Satan auch bleiben. Er hat verloren in dem Moment. Und Jesus hat überwunden. Er hat aber nicht nur den Satan überwunden, sondern eigentlich die ganze Welt. Die Probleme der ganzen Welt, die Versuchungen der ganzen Welt, die Sünden der ganzen Welt. Er hat es geschafft. Er hat es wirklich geschafft für uns. Und er hat da gesiegt, wo Adam und Eva die Probleme gebracht haben. Als weiteren Effekt haben wir noch die direkten Folgen der Überwindung. Also die Folgen quasi, nachdem er gekreuzigt wird. Gott erhebt ihn. Das ist der Grund, er war in allem gehorsam und deswegen hat er ihn erhoben. Er hat, im Grunde kann man sagen, er hat gesehen, dass er würdig ist. Das sagt die Offenbarung auch, wer ist würdig, das Buch zu nehmen? Nur einer. Ja, Jesus. Deswegen hat er ihn über alles erhoben und in seinem Namen, in seinem Namen beugt sich jedes Knie. Die himmlischen und die irdischen, ja, die himmlischen bösen Mächte ebenso wie die irdischen guten und schlechten. die Unterirdischen, eigentlich alles, aber wofür? Finde ich auch noch wichtig, nicht für Jesus selber. Auch da handelt er wieder sehr, eigentlich perfekt, zur Ehre Gottes. Ja, vielleicht sieht man da auch ein bisschen, dass Christus sich ein bisschen von Gott unterscheidet. Ja. Sonst hätte er vielleicht die Ehre für sich selber genommen als Gott, aber kommen wir nachher auch noch dazu. Dann haben wir noch eine Folge davon, das ist, wir haben einen Hohepriester bekommen, und zwar einen ewigen Hohepriester, und er hat Mitleid mit uns, weil er in allem versucht worden ist, wie wir. Wir lesen davon nicht alles, also wir erfahren das nicht alles, wie er versucht worden ist. Wir haben jetzt 4 Beispiele gesehen, gibt noch ein paar andere. Und doch heißt, sagt die Bibel, in gleicher Weise in allem versucht worden. Und er hat bestanden. Und als letzte Folge würde ich aufhören, das ist auch wichtig für uns, wir müssen auch überwinden. Ja, die Bibel sagt, wir müssen unseren Teil trotzdem tun. Wir sind nicht in der Safe Zone, ja, wir sind nicht in der sicheren Zone. Wir müssen uns auch Mühe geben. Ja, wir sind selber auch gefragt. Und dann heißt es, wer überwindet, dem wird er auch geben, auf seinem Thron zu sitzen, wie er auf dem Thron seines Vaters sitzt. Der Vater hat ihm alles übertragen, und so wird Jesus uns unseren Teil übertragen. Ja, je nachdem, wie wir überwinden, jeder kennt die Gleichnisse, muss ich jetzt nicht alles einzeln aufführen. Da gibt es dann verschiedene Dinge, die man dazu sagen kann. Und Glück für uns, die Tür wird wieder geöffnet. Ja, die Verbindung ist abgerissen zu Gott. Das war, ja, Kain und Abel haben das schon gemerkt, ja, die direkte Verbindung, Gott war mit Adam und Eva im Garten, die hatten direkten Kontakt mit Gott, konnten mit ihm reden, konnten vielleicht Fragen stellen, konnten mit ihm leben, ja. Die Verbindung war einfach weg. Die war komplett zerrissen, und Gott hat es auf andere Art und Weise mit uns machen müssen. Es gibt vielleicht noch ein Symbol davon, der Hohepriester durfte einmal im Jahr quasi zu Gott gehen. Ja, er durfte hinter den heiligen Vorhang, ins Heiligtum, hinter den Vorhang, und durfte da einmal fürs Volk hin. Ja, es war eigentlich eine Riesenausnahme, ein Riesending auch jedes Mal fürs Volk selber. Und da sieht man vielleicht, wie wichtig das Ganze ist, was hier passiert ist. Ja, während dem Tod von Jesu, oder während er da hing am Kreuz und gestorben ist, ist nämlich genau dieser Vorhang zerrissen. Ja, und dieser Vorhang ist nicht nur in der Realität was zerrissen ist, sondern es hat auch eine große symbolische Bedeutung. Das sehen wir jetzt im Hebräer. Durch das Blut von Jesus haben wir jetzt nämlich den Weg, wir können ins Heiligtum eintreten. Ja. Wir brauchen dafür nicht den Hohepriester, weil, wie wir gerade gesehen haben, wir haben einen Hohepriester. Ja, der tagtäglich, heißt es in Johannes, für uns dort steht. Er ist vorausgegangen, und dadurch haben wir einfach immer die Möglichkeit, zu Gott zu kommen direkt. Ja, das war früher den Menschen so nicht möglich. Sie mussten oft über den Priester gehen, dort ihre Opfer bringen, dort um Vergebung bitten. Wir können direkt hingehen. Das hat Jesus jetzt schon vollbracht. Ja, und in Zukunft wird der Weg dann noch sehr viel offener sein für uns. Dann haben wir noch ganz kurz zur Vervollständigung, weil ich es vorhin auch hatte, die Konsequenzen für die Menschheit, die eigentlich hier jetzt nicht Thema sind. Aber in ihm haben wir einfach die Erlösung von unseren Vergehungen. In ihm haben wir die Vergebung der Sünden. Sieht man vielleicht auch, dass es schon die Propheten vorausgesehen haben. Ist ja ein bisschen prophetisch hier angehaucht, diese Konferenz. Also es ist schon sehr lange angekündigt, dass jemand kommt, der das Ganze vollbringen wird, der uns befreien wird von unseren Sünden. Und die Propheten deuten alle auf Jesus hin. Und wir haben das Glück, haben wir gestern schon gesagt, dass wir im Rückblick sehen können. Ja, also wir haben ein Riesenglück eigentlich, das zu sehen. Ich stelle mir das immer vor, wenn ich einer von den Israeliten gewesen wäre und Jesus wäre da rumgelaufen, hätte ich ihn angenommen, wäre ich begeistert gewesen von Jesus. Ich weiß es nicht. Ja. wenn ich jetzt in dieser harten jüdischen oder in dieser schweren jüdischen Tradition gelehrt wäre, hätte ich Jesus angenommen? Ich weiß es nicht. So fühle ich mich eigentlich glücklich, dass ich das im Rückblick sehen kann und ganz klar sehe, dass es Jesus ist. Dann haben wir noch in Römer 6, dass das, was der Adam gemacht hat, die erste Sünde, den Tod bringt. Genauso wie es Gott gesagt hat. Er gibt immer den Rahmen, aber er hat auch den Rahmen gegeben, dass es wieder besser wird. Dass wir die Gnade und ewiges Leben in Christus haben werden. Und wir sehen auch wieder, dass da die Parallelen, ja, von dem man der Bericht von Adam endet da eigentlich fast. Ja, wir hören nicht mehr viel. Es geht dann mit Kain und Abel weiter. Allzu viel ist dann immer die Rede von Adam und Eva. Deswegen ist eigentlich das, was sie beim Sündenfall gemacht haben, das eigentlich das Wichtige, was überliefert ist. Ja. Und auch da sehen wir im Grunde die Parallelen zu Jesus. Ja. Dass Jesus, dass er einen Rahmen bekommt, dass er versucht wird, dass er besteht, wo Adam nicht bestanden hat und Eva, und eben die direkten Folgen. Und einerseits wird die Tür geschlossen, die Tür wird wieder geöffnet. Das ist natürlich jetzt alles noch nicht hundertprozentig in Effekt, ja, aber wir können darauf hoffen. Ja. Und wie wir es gestern hatten, wir sollen so leben, wie wenn wir darauf hoffen. Oder wie wir wissen, dass wir es bekommen. Ja, ich habe mal ein gutes Beispiel gehört. Wenn ich jetzt weiß, dass ich nächsten Monat hundertprozentig 5 Millionen Euro bekomme, kann ich jetzt schon was ausgeben davon, oder? Würdet ihr wahrscheinlich auch machen. Also ich würde dann wahrscheinlich anfangen, so zu leben, wie wenn ich 5 Millionen Euro hätte. Und so sehe ich es eigentlich mit dem Reich Gottes auch und mit allem, was uns versprochen ist. Wir können jetzt schon so leben. Wir sollen jetzt schon so leben. Wir sollen uns jetzt schon so verhalten, wie wenn es da ist. Das ist ja das Schöne. Ja. Sonst wäre es, glaube ich, arg problematisch. Ja. Und ganz unten noch die Konsequenzen für die Menschheit, die ich jetzt einfach ein bisschen ausblende, weil das eigentlich ein Thema ist. Dann haben wir als letztes noch die Schlussfolgerungen und die ausstehenden Erfüllungen. Dort wird alles wiederhergestellt werden und finde interessant auch noch den Baum des Lebens. Ist ein interessanter Bericht, weil er einfach auch schon am Anfang steht und am Ende dann der Bibel auch noch wieder steht. So, die Schlussfolgerungen daraus für uns sind, dass wir eine neue Schöpfung werden. Ja, wir haben vorhin vom ersten Mensch gesprochen und vom zweiten Mensch. Christus ist der zweite Mensch, also Version 2.0. Und das ist genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Also ich habe noch keinen neuen Körper, ihr glaubt auch nicht. Und trotzdem sind wir eine neue Schöpfung, heißt es. Wir sind jetzt schon. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Ja, wir können darauf hoffen. Also für mich ist es so, wie ich es gerade gesagt habe, wenn mir jemand ein Geschenk verspricht, sagt, das wartet zu Hause auf dich, wenn du kommst, kriegst du es, dann ist das wie versprochen, dann ist das 100% sicher. Und so bin ich jetzt eine neue Schöpfung. Das ist, Gott spricht ja auch oft in Absoluten, also das, was er sagt, es geschieht. Das ist wie geschehen. Die Hebräer haben so oft geredet und ich denke, so dürfen wir dann auch denken, wenn wir die Bibel lesen. Interessant finde ich noch, dass wir den neuen Menschen angezogen haben, nicht, wie ich es gerade gesagt habe, nicht fleischlich, sondern im Geist unserer Gesinnung. Ja, uns ist es jetzt möglich, von unserer Gesinnung her, durch das, was Jesus getan hat, dadurch, dass wir den Heiligen Geist, Anteil an dem Heiligen Geist haben dürfen, in unserer Gesinnung gut zu sein. Das sagt die Bibel an vielen Stellen, dass wir dadurch erst die Ermächtigung haben und die Möglichkeit haben, richtig so zu sein und so zu entwickeln. Dann die ausstehenden Erfüllungen an sich, dass der Sohn des Menschen wiederkommen wird. Gestern haben wir gesehen, Sohn des Menschen ist ein Begriff für den Messias, für den Herrn Jesus. Und er wird wiederkommen. Er wird irgendwann, einen Zeitpunkt wissen wir nicht, wird er wiederkommen. Ja, im Auftrag seines Vaters, mit den Engeln. Und kennen wir alle. In welcher Form auch immer, da unterscheiden sich ein bisschen die Gedanken. Auf jeden Fall wird er vergelten nach jedem seinem Tun. Und, wie wir es ganz am Anfang gesehen haben, die Prophezeiung war, dass er den Thron seines Vaters Davids kriegt. Und den bekommt er auch. Und es wird kein Ende seiner Herrschaft sein. Das ist doch was Wunderbares, oder? Also, das ist ein wunderbarer Gedanke für mich. Und ich weiß, die Bibel sagt zwar, man soll nicht drauf hoffen, aber irgendwie hoffe ich trotzdem drauf, dass es passiert. Ja. Und in der Offenbarung steht es auch, derjenige, der die Offenbarung gegeben hat, bezeugt es. Ja, er bezeugt, dass er, hier steht jetzt bald kommt, da kann man sich auch drüber streiten, was dieses bald ist, die Naherwartung ist ein seltsames Thema. Aber es ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass er kommen wird. Dann, der Himmel und die Erde werden auch nicht verschont bleiben. Das heißt, wir werden nicht auf dieser trotz ja, schönen Erde eigentlich, aber trotzdem, wie wir vorhin gesehen haben, ja, dahinsiechenden Erde, werden wir nicht leben müssen, sondern es wird eine Wiederherstellung aller Dinge geben. Und auch davon hat Gott schon seit jeher geredet. Ja. Finde ich jetzt zwar von Anfang an, also vom Anfang an der Bibel, kein Hinweis darauf, dass es eine ganz neue Erde geben soll, aber es gibt ein paar Bilder, die Typologien, die vielleicht der Alex, oh ja, die Sintflut zum Beispiel, dass es was Neues geben wird. Es muss nicht heißen, dass es eine komplett neue Erde geben wird, es kann einfach eine Erneuerung sein. Und trotzdem finde ich es auch interessant, es heißt die Wiederherstellung aller Dinge, es wird trotzdem nicht 100% so sein wie am Anfang. Wir werden nicht wie Adam und Eva sein vor dem Sündenfall. Also denke ich, weil ja, sonst könnten die gleichen Fehler wieder passieren. Ja, also ein bisschen anderes Bewusstsein wird herrschen, ein anderes Umfeld vielleicht, ich weiß es nicht. Gott wird es anders gestalten auf jeden Fall. Wiederherstellung aller Dinge bedeutet einfach, dass es wieder perfekt wird. Ja, anders, aber perfekt. Genau, die Himmel werden vergehen, werden in Feuer aufgelöst werden und hier lesen wir jetzt eine neue Himmel, neue Erde. Wie gesagt, das bedeutet nicht unbedingt, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde in komplett neuer Form geben muss. Von der Sintflut heißt es auch, dass das, was vor der Sintflut war, die alte Erde war oder die alte Welt. Ja, aber es war ja keine alte Welt. Es ist einfach die vergangene Zeit, das, was davor war. Es kommt einfach was komplett Neues. Und das Wichtige ist, vielleicht noch der Zusatz, in denen Gerechtigkeit wohnt. Vielleicht ist das ja auch das Neue. Ja. Und die Offenbarung sagt es auch, dort ist es dann schon geschehen, in Offenbarung 21, dort ist der neue Himmel und die neue Erde. Johannes hat es gesehen, dass das Alte weg war und das Neue da. Also manchmal beneide ich ihn Johannes um das, was er gesehen hat und manchmal auch nicht. Aber in dem Sinn, hier beneide ich ihn irgendwo, ja, dass er die neue Erde irgendwie gesehen hat. Und das Schönste eigentlich für mich, als ich das rausgefunden habe, das finde ich ein sehr wichtiger Punkt mittlerweile, dass das Zelt Gottes, die Hütte, die Wohnung Gottes wird bei uns sein. Er wird auf der Erde sein bei uns Menschen. Er wird mit uns leben. Ja, das ist eine ausstehende Erfüllung und es ist eine wunderbare Erfüllung. Das ist, im Grunde ist das, was im Garten Eden bei Adam und Eva war. Ja, Gott hat mit den Menschen zusammengelebt, mit den beiden damals und dann mit seinem Volk hier. Und das ist so wunderbar, weil ich einfach Gott auch, klar, ich würde ihn gern mal sehen, ja, ich würde gern mal in seiner Nähe sein, wäre nicht. Und dort wird es passieren. Das ist absoluter Hammer, ja. Also das ist so schön. Und das ist eine wunderbare Prophezeiung. Und dann kommen wir noch zum Baum des Lebens, der für mich auch ein bisschen rätselhaft ist an sich. Der wurde ja verschlossen. Und es wird wieder zugänglich sein im Paradies. Dort über den ist ein bisschen was geschrieben, nicht allzu viel. Von ihm heißt es auch, dass er 12-mal Frucht tragen wird im Jahr, jeden Monat einmal zur Heilung der Nationen. Also dort klingt es schon so, dass man immer wieder davon essen müsste. Man weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall wird er zugänglich sein und es wird Leben in Hülle und Fülle sein. Ich habe jetzt einfach alle Verse mal aufgezählt, die da, genau hier steht es mit 12-mal Frucht. und zur Heilung der Nationen da sein werden. Es wird also wirklich super werden. Ja. Wird in welcher Form auch immer, in allen Formen werden wir geheilt werden. Ja, und diejenigen, die ihre Kleider waschen, also quasi im Blut des Lammes, heißt es woanders, die eben Jesus angehören, die werden ein Anrecht am Baum des Lebens haben. Das ist ein bisschen ja, mystisch am Ende. Man kann das sehr viel hineindeuten. Ich möchte es jetzt nicht machen. Genau. Das sind alles die Verse in dem der Baum des Lebens. Es kann sogar von einem weggenommen werden, finde ich auch noch wichtig. Also wenn jemand, für mich ist dieses Buch der Weissagung, ist die Offenbarung an sich. Manche deuten es auf die ganze Bibel. Aber ich sehe es auf die Offenbarung, weil es dieses Buch der Weissagung ist. Wir sollen nichts hinzufügen, im besten Wissen und Gewissen, sage ich immer, drüber reden. Ansonsten haben wir ganz schlimme Konsequenzen. Ja. Also wer vom Baum des Lebens seinen Teil weggenommen kriegt, der hat ein Problem. Ja, das ist die Aussicht, alles wird wiederhergestellt werden. Und dass die alle Nationen werden im Licht der Stadt wandeln, die kommen wird. Und das zwar für immer und ewig und für alle Ewigkeiten. Das wäre so die Präsentation an sich. Ich habe jetzt noch, eigentlich will ich noch ein paar Sachen auf den Weg geben. Im Resultat habe ich mir, ich habe am Anfang die Frage gestellt, warum Adam mit Jesus verglichen wird oder andersrum. Man muss ihn im Kontrast sehen. Ja, es ist ein Kontrast, der hergestellt wird in der Bibel zu Adam. Er ist nicht Adam, er ist was komplett anderes als Adam und trotzdem steht er total in Verbindung mit ihm, wie wir gesehen haben. Er tut die Dinge, also er wird vor die gleichen Aufgaben gestellt eigentlich wie Adam und er macht es alles richtig. Deswegen kann man ihn eigentlich damit vergleichen. Ja, durch dieses eine Benennen, sage ich, dass er der zweite Adam ist, wird so viel ausgesagt, ja, auf den ersten Blick gar nichts eigentlich, aber wenn man es betrachtet, so viel, da hätte er 3 Kapitel schreiben müssen, ja, um das so auszusagen und da bedarf es eigentlich nur des Wortes, dass er der zweite Adam ist. Das haben dort damals womöglich alle verstanden, ja, und haben gewusst, was damit gemeint ist und wir müssen es wirklich hart erforschen. Was vielleicht auch noch interessant ist in dem Ganzen, für mich ist jetzt, also man sagt ja immer, derjenige, der einen Vortrag macht, lernt am meisten dabei. Das ist auch wirklich so. Kann ich nur jedem empfehlen, mal so einen Vortrag zu machen. Jesus wird uns hier auch durch das Betiteln als Adam, als Mensch präsentiert. Ja. Er wird uns nicht als nichts anderes präsentiert, er wird uns als Mensch präsentiert. Sonst wäre der Vergleich womöglich schlecht. Wäre ein schlechter Vergleich. Wer Äpfel mit Birnen verglichen. Er wird uns präsentiert als ein Mensch mit Glauben, mit unerschütterlichem Gehorsam, der sterben kann, jemand, der versucht wird. Und die Bibel nennt ihn unseren Bruder, oder er nennt sich selber unseren Bruder. Und ich will das jetzt einfach, weil es auch eine Gottes-einer Konferenz ist, wollte ich das jetzt ein bisschen hervorheben, dass Gott das alles nicht muss. Ja, Gott wird uns erstens nicht als Mensch präsentiert. Gott muss nicht glauben. Er muss an niemand glauben. Er muss nicht gehorsam sein. Gott kann nicht sterben. Und diese ganzen Dinge. Also ich finde es wichtig, das mal in Kontrast zu stellen, weil es einfach irrsinnig ist, ja, diese Dinge zu behaupten. Zusätzlich ist für uns eine Motivation, dass Jesus Mensch ist, weil wir ja Jesus nachfolgen sollen. Also ich weiß nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn Jesus Gott ist oder ein Teil von Gott und ich Gott nachfolgen soll, um zu sein wie er. Das ist eine Schwierigkeit. Ich meine, man kann das versuchen, aber ich weiß nicht, ein bisschen nicht so von Erfolg gekrönt, glaube ich. Ja, wir sollen uns so verhalten wie Jesus, wir sollen den Weg gehen, den er gegangen ist. Wir werden verwandelt werden wie er, vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, wir werden den neuen Menschen anziehen, werden einen Auferstehungsleib kriegen. Muss Gott einen neuen Leib kriegen? Ich glaube nicht. Genau, man darf einfach den Gesandten nicht mit dem Sender verwechseln. Gott lässt sich seine Ehre nicht nehmen. Das kann man alles wirklich nachlesen. Und ich appelliere wirklich an jeden, sich das anzuschauen, ob Jesus Gott ist. Und in dem Sinne fand ich es einfach interessant zu sehen, dass Jesus mit einem Mensch, Adam, verglichen wird. Und vielleicht war es euch auch hilfreich. Vielen Dank.